Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Alle Unternehmen wären wirklich gut beraten, sich mit dem Thema proaktiv zu beschäftigen, vor allem mit dem Thema Datensammeln, weil das Datensammeln kann der größte Kummer werden.
Wenn es um nachhaltiges Wirtschaften geht, müssen Unternehmen in der Lage sein, den Nachweis zu erbringen. Diese Anforderung ist nicht neu, gewinnt aber zunehmend an Bedeutung. Einen entscheidenden Beitrag auf diesem Weg soll die Corporate Sustainability Reporting Directive leisten, die im November 2022 vom EU-Parlament verabschiedet wurde. Mit der CSRD werden bestehende Regeln zur nichtfinanziellen Berichterstattung erheblich erweitert. Im Pressepodcast erläutert Stefan Haas, CEO des TÜV Austria, die Bedeutung der Nachhaltigkeitsberichterstattung und lenkt den Blick auf die Chancen, die sich daraus für Unternehmen und Wirtschaft ergeben. Das Interview für die Presse führt Christian Lenoble.
In Zeiten des Klimaschutzes, also des Umwelt- und Menschenschutzes, geht die Zeit des Täuschens und Tarnens dem Ende zu. Gute Vorsätze und nachträgliches Greenwashing, das soll jetzt nicht mehr reichen. Die Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmen müssen sichtbar und nachweisbar erfolgen. Da gilt also das Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, und in diesem Sinn hat im November 2022 das EU-Parlament die Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, verabschiedet. Damit werden bestehende Regeln erheblich erweitert zur nicht finanziellen Berichterstattung, um das zu konkretisieren. Und diese Direktive soll den Umfang und die Art der Nachhaltigkeitsberichterstattungen von Unternehmen tiefgreifend verändern. Ich darf zu diesem Thema im Studio Herrn Stefan Haas, CEO des TÜV Austria, begrüßen und Sie zunächst einmal bitten, uns zu erklären, worin die tiefgreifende Veränderung überhaupt besteht, vielleicht auch mit Verweis auf schon bestehende Regeln zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Herr Haas.
Ja, vielen Dank, Herr Lenoble. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, weil ich dieses Thema für sehr wichtig halte und weil es, glaube ich, auch helfen kann, dass man ein paar Dinge klarstellt und, wie soll ich sagen, ins rechte Licht rückt. Zunächst einmal, ist denn das alles neu, diese Corporate Sustainability Reporting Directive? Ist es wirklich so neu oder ist es nur die nächste Stufe einer bereits vor längerer Zeit begonnenen Entwicklung? Und aus meiner Sicht ist es Letzteres, denn es gibt seit einiger Zeit schon die sogenannte Non-Financial Reporting Directive, die ist schon im Jahr 2014 in der EU als Richtlinie erlassen worden und ab Anfang 2017 war diese bereits anzuwenden, allerdings nur für einen eingeschränkten Kreis von Unternehmern. Damals waren nur große kapitalmarktorientierte Unternehmer davon betroffen und das waren Unternehmen, die eben mehr als 500 Beschäftigte hatten, Versicherungen und Banken. Damit war der Kreis sozusagen einigermaßen eingeschränkt, aber das Thema, wenn Sie so wollen, ist schon ein unter Anführungszeichen alter Hut. Und die Unterschiede sind aus meiner Sicht mehrschichtig. Zunächst einmal in der sogenannten CSRD, diese englischen Akronyme haben sich ja mittlerweile durchgesetzt, geht es um deutlich mehr Unternehmen als bislang und es geht um eine gestaffelte Umsetzung dieser CSRD. Zunächst einmal, und das ist vielleicht auch interessant, wir sind schon mitten in der Umsetzung, denn für die Geschäftsjahre, die mit dem 1.1. diesen Jahres begonnen haben, sind alle Unternehmen, die bisher schon dieser Non-Financial Reporting Directive unterlegen sind, verpflichtet, nach der CSRD entsprechend vorzugehen. Das heißt, für Berichterstattung ab dem Jahr 2025 sind dann schon die neuen Regeln anzuwenden für die Unternehmen, die bisher schon verpflichtet waren. Es gibt aber weitere Unternehmen, die zukünftig einer Berichtspflicht unterliegen werden. Also ein Jahr später, wenn Sie so wollen, trifft es dann die nächste Gruppe an Unternehmen. Das sind dann auch die nicht kapitalmarktorientierten größeren Unternehmen. Und größer bedeutet, wenn sie zwei von drei Kriterien erfüllen. Das eine Kriterium ist eine Bilanzsumme von größer als 20 Millionen. Das zweite wäre ein Nettoumsatz von 40 Millionen Euro. Oder das dritte, wenn es mehr als 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt. Und man geht davon aus, das ist eine Schätzung der Europäischen Kommission, dass die Anzahl der Unternehmer, die zukünftig berichtspflichtig sind, von etwa 11.600 auf ungefähr 50.000 Unternehmen ansteigen wird. Das heißt, das ist der erste große Unterschied. Es sind wesentlich mehr Unternehmer davon betroffen und müssen eben in Zukunft einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Was außerdem einen wesentlichen Unterschied ausmacht, ist, dass die Art der Berichterstattung sich ein wenig verändert und dass es auch eine verpflichtende Prüfung geben wird. Ich möchte aber noch etwas zurückkommen auf das Thema stufenweise Einführung, weil es wird danach noch weitergehen. Es wird nämlich auch Unternehmen treffen, die nicht eine europäische Mutter haben, aber in der Europäischen Union tätig sind. Das wird für Geschäftsjahre, die mit dem 01.01.2028 beginnen, wird es der Fall sein, weil die Europäische Union natürlich nicht europäische Unternehmen allein dieser Pflicht unterwerfen möchte, sondern jeder, der im europäischen Wirtschaftsraum tätig ist, wird sozusagen zukünftig betroffen sein. Und das macht schon einen großen Unterschied, weil die Spielregeln sind dann sozusagen für alle Akteure, die in Europa tätig sein wollen, dann etwa ähnlich. Und das halte ich persönlich schon einmal für einen guten Ansatz. Dann, wie soll diese Berichterstattung eigentlich erfolgen? Da möchte ich vielleicht mit Ihnen den Grundsatz teilen. Es ist ganz klar und explizit das Ziel dieser CSRD, dass man die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf eine Ebene hebt mit der Finanzberichterstattung. Warum ist das so? Weil offensichtlich der politische Wunsch ist, dass ein Unternehmen nicht mehr nur für seine finanzielle Performance Rechenschaft legen muss, sondern eben auch für seine Nachhaltigkeitsperformance, wenn Sie so wollen, weil es eben für die Europäische Kommission nicht nur darum geht, dass ein Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich ist, sondern es geht auch darum, dass das Unternehmen nachhaltig entsprechend tätig wird. Und das, glaube ich, ist der große Unterschied. Das ist der politische Willen, der ganz klar erkennbar ist und dem letztlich diese Corporate Sustainability Reporting Directive den notwendigen Rahmen gibt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das versteht. Deswegen wird das so sein, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung ein Teil des Lageberichts sein wird. Der Lagebericht ist heute ein verpflichtender Teil eines Jahresabschlusses und ist die unmittelbare Verantwortung des Vorstands oder der Geschäftsführung. Das zeigt also, wie wichtig dieses Thema gesetzt wird im politischen Rahmen und ist auch wichtig, glaube ich, für das Verständnis, wie man damit umzugehen hat. Das ist also jetzt nicht, wie soll ich sagen, das fünfte Rad am Wagen oder irgendwie ein lästiger Teil, eine neue bürokratische Erfindung aus Brüssel, sondern da geht es darum, dass das eben Teil des Lageberichts ist und der ist die unmittelbare Verantwortung eben des obersten Lenkungsgremiums und zeigt eben die Bedeutung. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man das von Anfang an versteht, sonst versteht man nämlich auch die Rahmensetzung gar nicht.
Darf ich kurz unterbrechen? Und zwar, es geht um die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wurde da auch Wert gelegt auf eine neuere, präzisere Definition des Begriffs? Also geht ja in die ökologische Richtung, in die soziale Richtung, in die Unternehmensführungsrichtung. Hat sich auch da etwas getan?
Selbstverständlich. Ich denke, darauf sollten wir dann noch ein wenig im Detail eingehen. Mhm. Mir war nur wichtig, sozusagen den Grundsatz mit Ihnen zu arbeiten. Gerne. Weil wenn man den Grundsatz versteht, wenn man den politischen Willen versteht, dann kann man auch besser verstehen, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Und dieses auf gleiche Ebene setzen mit der Finanzberichterstattung, denke ich, ist schon ganz wesentlich. Das Konzept der sogenannten doppelten Wesentlichkeit wird auch sehr stark in den Fokus gerückt. Und auch das finde ich bemerkenswert, weil es geht einerseits darum, welchen Einfluss hat denn die nicht aufhaltbare Änderung der Randbedingungen durch Klimaverschiebung etc. auf die wirtschaftliche Performance eines Unternehmens, also welche finanziellen Auswirkungen für ein Unternehmen hat denn dieser Trend, den wir alle sehen? Das ist etwas, das vor allem die Shareholder eines Unternehmens interessieren wird. Also wie wird der Wert eines Unternehmens durch die vor allem Umweltveränderungen entsprechend beeinflusst? Das ist die eine Komponente. Und die zweite, und das ist jetzt neu und sehr, sehr wesentlich, wie ist denn der Einfluss des unternehmerischen Handelns auf die sogenannten Stakeholder, also auf die Mitarbeiter, auf die Kunden, auf die Lieferanten, auf die Gesellschaft, auf den Staat? auf die Umwelt, wenn Sie so wollen. Da sind also andere Stakeholder adressiert und deswegen nennt man das doppelte Wesentlichkeit. Es geht also nicht mehr nur um die finanziellen Aspekte, sondern es geht auch darum, welche Auswirkungen das unternehmerische Handeln entsprechend hat. Und das finde ich bemerkenswert und zeigt auch, dass das der politische Willen ist, der eben ganz klar zum Ausdruck gebracht wird. Und wie ich vorher schon gesagt habe, was auch neu ist, bisher war nur ein Bericht zu legen, ein Nachhaltigkeitsbericht, aber in Zukunft wird er zu prüfen sein durch unabhängige Dritte, entweder durch Wirtschaftsprüfer oder durch dritte Prüfinstanzen, im Wesentlichen akkreditierte Konformitätsbewertungsstellen. Und auch das zeigt, dass man das jetzt in der Europäischen Kommission auf eine andere Ebene gehoben hat, weil man dem Thema die Bedeutung geben möchte, die es eigentlich auch verdient. Weil ich denke, Sie würden mir recht geben, wenn ich behaupte, niemand würde heute noch in Frage stellen, warum man eigentlich einen finanziellen Jahresabschluss durch einen Wirtschaftsprüfer oder einen unabhängigen Dritten prüft. Warum man das tut, da gibt es mehr als gute Gründe dafür. Und jede Insolvenz, die sie erleben, und es gibt ja einige durchaus populäre oder zumindest in der Öffentlichkeit weit diskutierte, auch in Österreich, da merkt man dann, dass das Thema schon wichtig ist, dass es eine tiefgreifende, unabhängige Prüfung der Finanzgebarung gibt. Und wenn jetzt das Thema Nachhaltigkeit genauso wichtig ist wie das Thema Finanz, dann ist das dort selbstverständlich genauso zu sehen. Und dort würde man es dann heute vielleicht noch in Frage ziehen, warum braucht es das? Ist das nicht bürokratisch? Ist das nicht unvernünftig? Ist das wirklich notwendig? Aber ich denke, der Vergleich mit der Finanzgebarung zeigt einem ganz klar, warum das so ist. Wir können dann vielleicht später noch ein bisschen darüber diskutieren. Aber das folgt alles eben dem Grundsatz, dass zukünftig es nicht mehr nur um die Finanzgebarung geht, sondern eben besonders auf die Nachhaltigkeit, die Auswirkungen des unternehmerischen Handelns selbst. Jetzt haben Sie vorher angesprochen, wie wird denn das sein? Nach welchen Kriterien sind diese Berichte zu erstellen? Ändern sich da die Spielregeln? Und ja, das tun sie tatsächlich. Und ich denke, das ist auch ein positiver Schritt. Bisher war das, ich möchte nicht sagen, völlig formfrei, aber nicht so klar geregelt. Zukünftig ist es so, dass diese CSRD die Vorgaben liefert, den Rahmen. Und die Frage, wie es dann konkret durchzuführen ist, wird mit Hilfe der European Sustainability Reporting Standards, ESRS, entsprechend definiert. Und das ist ein ganz wesentliches Element und da war die Europäische Kommission schon fleißig, denn es wurden bereits die ersten Sätze von ESRS wurden entsprechend veröffentlicht Ende des letzten Jahres und damit ist klarer, wie denn das genau zu tun ist und es ist auch sozusagen der Reporting-Standard einigermaßen klar gefasst. Bevor wir auf dieses Thema vielleicht dann noch ein wenig im Detail eingehen, möchte ich noch auf einen wesentlichen Umstand hinweisen, der zwar noch nicht ausformuliert ist, aber den man antizipieren darf. Jedes Mal, wenn die Europäische Kommission solche Richtlinien einführt, dann gibt es typischerweise auch eine Strafbewehrung. Also was passiert, wenn man das nicht einhält? Das ist jetzt noch nicht ausformuliert. Also das ist jetzt, wenn Sie so wollen, ein Postulat oder eine Vermutung, wie auch immer. Ich würde es jedenfalls für sehr wahrscheinlich halten, dass es auch ein Sanktionsregime geben wird dafür. Und wenn Sie andere ähnliche Materien ansehen, dann wird das durchaus substanziell sein können. Also in anderen Materien sind bis zu 5% vom Jahresumsatz üblich oder gekappt vielleicht 10 Millionen einer Schadenssumme, die dann geltend gemacht werden können, wenn sie vorsätzlich falsche Angaben machen. Also wenn man mal einen Fehler macht, wenn sie fahrlässig vorgehen, deswegen wird, davon ist glaube ich auszugehen, niemand belangt werden, aber wenn sie als Wirtschaftstreibender bewusst falsche Angaben machen und den Markt bzw. die Stakeholder entsprechend vorsätzlich täuschen, dann kann das sehr wohl sein, dann wird das wohl auch sein und das trifft dann in erster Linie eben immer das oberste Lenkungsorgan, also den Vorstand oder die Geschäftsführung, die eben dafür unmittelbar die Verantwortung tragen. Und ich denke, es ist auch klar verständlich, das ist eine neue Regel im Markt, wie man sich zu verhalten hat. Und wenn man Regeln nicht einhält, dann gibt es halt andere, die damit ein Problem haben, also Wettbewerber, Kunden, die Aufsicht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jedenfalls ist davon auszugehen, dass es auch mögliche Sanktionen bei eben bewusst fehlerhafter Berichterstattung geben wird.
Wie ist das zu verstehen oder zu interpretieren, dass ich ein klares Regelwerk verabschiede, aber nicht die passenden Sanktionen dazu? Also in meinem Verständnis, wenn auf der Autobahn ein 130 gilt, dann weiß ich auch, wie viel ich zu zahlen habe, wenn ich 150 fahre. Was steht denn dahinter? Warum hinkt das Sanktionsregime nach?
Das ist jetzt eine interessante Frage, Herr Lenobel. Die könnte man zu verschiedenen Themenkreisen stellen. Ich glaube, Europa hat einige sehr, sehr positive Eigenschaften, wenn es darum geht, eine Vision zu entwickeln, wo man hin möchte, Rahmenwerke vorzugeben, um das möglich zu machen. Obwohl es da andere Meinungen gibt, ist meine persönliche die, dass wir da wirklich gut sind. Und das merkt man auch bei der CSRD, weil der politische Willen, den wir vorher diskutiert haben, ist ganz klar sichtbar. Und ich finde den auch wirklich lobenswert. Wo die Europäische Union nicht so gut ist, ist bei der Umsetzung dann dieser ausformulierten Ziele, weil manches bleibt eben unklar. Also wie genau wird das sein, zum Beispiel, dass man einen Nachhaltigkeitsbericht einfordert, ohne dass eben alles klar ist, nämlich wie genau die Berichterstattung zu erfolgen hat. Also ISAS wird es weitere geben, werden in Zukunft weitere veröffentlicht werden. Das ist ein sogenanntes Moving Target. Das ist ungewöhnlich. Das würde man normalerweise nicht so vermuten, dass das der Fall ist. Dass Sanktionen noch nicht klar sind, ist auch ungewöhnlich. Da gebe ich Ihnen recht. Und dass auch andere Dinge noch unklar sind, wie dann genau die Prüfung zu erfolgen hat, wie denn die unabhängigen Dritten überhaupt zu qualifizieren sind, da kommen wir dann noch dazu.
Die Prüfung kommen wir noch zu sprechen.
Da gibt es einige Unklarheiten, aber das ist, glaube ich, durchaus üblich. Das findet sich in anderen Rechtsmaterien auch. Das ist nicht die zwingende Stärke der Europäischen Union und hat sicher auch damit zu tun, dass verschiedene Dinge eben noch in nationales Recht umzulegen sind. Das hat eine hohe Komplexität. Deswegen wirklich gut ist, dass man einen politischen Willen klar formulieren kann und da eine diesbezügliche Vision hat. Ich denke, die ist lobenswert und hoffentlich eher unstrittig. Bei der Umsetzung, glaube ich, könnte man deutlich effizienter und schneller sein. Da haben wir noch ein Stückchen zu lernen als Europäische Union.
Ja, da möchte ich aber gern drauf ein bisschen herumreiten, weil uns dann auch viele Menschen zuhören, die die Vision vielleicht auch lobenswert finden, aber die mit der Umsetzung im praktischen Alltag in ihren Unternehmen teilweise überfordert sind oder da Kritikpunkte haben. Wo liegen denn die konkreten Probleme bei der Umsetzung? Weil Sie haben ja es schon angesprochen, es ist ja bereits in Umsetzung. Wir reden ja nicht von etwas, das in ferner Zukunft liegt. Ich denke jetzt an bürokratische Hürden, wie es oft von den Medien kolportiert wird, dass Unternehmen damit überfordert sind, prozessmäßig das Ganze abzuhandeln. Da sprechen wir noch gar nicht von den Kosten einer Berichterstattung. Ob dieser Aufwand auch für kleinere Unternehmen machbar ist, nach der Ausweitung des Geltungsbereichs sind ja die auch teilweise betroffen. Dann gibt es auch Studien, die sagen, dass viele Unternehmen einfach nicht gut genug aufgestellt sind, um diese Sache zu bewältigen. Wie sehen Sie das?
Ich denke, das ist eine wichtige und legitime Frage, Herr Lenobel. Bevor wir auf diese Frage eingehen, sollten wir vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen, was denn genau jetzt diese Nachhaltigkeitsberichterstattung sein soll, welche Inhalte das hat. Sonst sprechen wir über sozusagen das unbekannte Kind. Zunächst einmal, ich habe vorher schon gesagt, dass ein erster Satz von diesen European Sustainability Reporting Standards bereits veröffentlicht wurde, der die allgemeinen Grundsätze festlegt und zu den verschiedenen Wesentlichkeitszielen auch entsprechende Klarheit schafft. Also es gibt schon was, es ist nicht so, dass wir bei Null beginnen. Ich möchte vielleicht nur so im allgemeinen Überblick mit Ihnen teilen, was denn für Inhalte in diesem Nachhaltigkeitsbericht zu adressieren sind, weil das, glaube ich, wesentlich ist. Wie bereits gesagt, es ist Teil des Lageberichts und soll aber auch ein separater Teil sein, klar erkennbar. Er muss das Geschäftsmodell und die Strategie des jeweiligen Unternehmens entsprechend beschreiben, insbesondere hinsichtlich der Resilienz gegenüber verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen. Also was passiert mit einem Unternehmen, wenn sich zum Beispiel das Klima verschiebt, was bedeutet das? Aber auch, welche Chancen sich daraus ergeben für das Unternehmen wegen den Veränderungen im Markt. Und das ist, glaube ich, wesentlich, weil es ist nicht nur schlimm, wenn sich was verändert, sondern Veränderung gibt auch immer die Möglichkeit, etwas Positives daraus zu machen. Und das wird aus meiner Sicht zu wenig in den Fokus gerückt. Jedenfalls, es geht hier um beides. Nicht nur das, was einem passiert, weil sich die Randbedingungen vielleicht zum Negativen verändern, sondern es geht auch um die Opportunitäten, die sich daraus ergeben. Wenn Sie so wollen, die Einladung der Politik an die Unternehmen durch auch die Möglichkeiten zu sehen aus den Veränderungen und den Nachhaltigkeitsthemen, finde ich schon sehr bemerkenswert und jedenfalls verfolgenswert. Man muss auch dann darlegen in Finanz- und Investitionsplänen, wie man als Unternehmen sicherstellt, dass das Geschäftsmodell denn tatsächlich im Einklang zu den Nachhaltigkeitszielen der Europäischen Union ist. Also da gibt es ja, Sie kennen das, CO2-Reduktion etc., gibt es verschiedene klare, explizite Ziele und Pläne. Und man muss jetzt das Unternehmen sozusagen belegen durch entsprechende Finanz- und Investitionspläne, dass das eigene Geschäftsmodell dazu passt. Also sie können nicht mehr in Zukunft gegen diese ausgelobten politischen Ziele agieren. Das wäre nicht mehr möglich, sondern man sagt, der Rahmen ist vorgegeben und das, was ein Unternehmen macht, muss da dazu passen. Und das finde ich schon wichtig und halte das für eigentlich unverzichtbar. Über die doppelte Wesentlichkeitsanalyse haben wir schon gesprochen. Das sollte klar sein. Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, insbesondere jetzt als Österreicher, man muss Ziele festlegen. Die müssen ganz klar sein, zumindest für die Datenpunkte 2030 und 2050 muss es explizite Ziele geben. Und das ist jetzt wichtig, nicht das Ausloben der Ziele allein genügt, sondern man muss auch Maßnahmen festlegen und die verfolgen, wie man denn als Unternehmen gedenkt, diese definierten Ziele zu erreichen. Also es gibt keine klare Vorgabe, wie die Ziele konkret sein sollen. Da wird durchaus verstanden, dass das für jedes Unternehmen eben anders sein kann. Da ist jedes Unternehmen auch dafür verantwortlich, für sich selbst erreichbare Ziele zu definieren. Aber die Ziele allein reichen eben nicht mehr wie bislang, sondern sie müssen auch Maßnahmen definieren, umsetzen und verfolgen, die zum Erreichen der Ziele führen. Das ist ein kritischer Punkt, gerade für Österreich. Österreicher sind manchmal sehr gut drin, Ziele zu formulieren. Also wir nehmen uns vor, bis dann und dann das und das zu erreichen. Weniger gut sind wir dann dabei, das auch mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen und die Ziele dann zuverlässig zu erreichen. Deswegen glaube ich, dass das ein wichtiger Punkt ist.
Weil das Gewissen ja oft schon beruhigt ist, indem die Ziele gesetzt sind, so hat man sie vor Augen und dann wird auf die Umsetzung gerne vergessen. Dafür ist es zu spät in Umweltfragen.
Das ist so, da muss ich Ihnen leider recht geben. Und dann vielleicht noch ein Detail. Die Richtlinie verlangt auch, dass die Nachhaltigkeitsinformationen digital zur Verfügung gestellt werden. Das ist auch, glaube ich, wesentlich. In Österreich bedeutet es, dass man das dann halt in digitaler Form beim Firmenbuch einreichen muss, damit diese Dinge dann eben auch entsprechend verwertbar sind. Sie hatten die Probleme bei der Umsetzung angesprochen. Da gibt es viele Diskussionen darüber, die ich auch absolut verstehen kann. Warum? Weil wie bei vielen anderen Rechtsmaterien in Europa auch, ist eben noch nicht alles klar. Es ist noch vieles unklar. Manche Dinge sind auch zu spät. Dazu ist vielleicht zu sagen, es wäre eigentlich so, dass wie jede andere Richtlinie, das in nationales Recht übergeleitet werden muss. Und diese Überleitung in nationales Recht hätte bis zum 6. Juli diesen Jahres passieren sollen. Wenn Sie sich anschauen, auf der europäischen Landkarte, bei wie vielen Ländern das schon der Fall ist, es ist die Minderheit der europäischen Länder, die das bisher geschafft hat. Und es ist auch in Österreich noch nicht umgesetzt. Also wir tun uns bei dieser Abarbeitung der notwendigen Schritte in Europa ein bisschen schwer.
Da fehlt es vielleicht auch am Sanktionsmechanismus.
Ich glaube, da wird es sogar einen geben, aber er greift halt nicht, weil es ist fast bei jeder Rechtsmaterie immer wieder ein ähnliches Lied. Und was auch noch nicht klar ist, ist, wie wird denn zum Beispiel sichergestellt, dass unabhängige Dritte, die eben dann für diese Tätigkeiten akkreditiert werden müssen, das ist Teil des Qualitätsmechanismus, wenn Sie so wollen, rechtzeitig diese Akkreditierung haben werden, damit sie den Markt versorgen können. Da ist man eben zu spät. Das ist einer der Punkte, wo Europa nicht so gut ist, weil wenn man sowas definiert, dass das so sein soll, muss ich eben auch diese Rahmenbedingungen schaffen, damit man den Markt rechtzeitig versorgen kann. Viele kennen die Diskussion über die Medizintechnik, notifizierte Stellen, wo es zu einer Unterversorgung gekommen ist, weil man eben bei der Umsetzung nicht bis zu Ende gedacht hat in Europa und dann kommt es halt zu Schwierigkeiten im Markt. Und man würde sich wünschen, dass man halt in Europa dazulernt und sich die Umsetzung auch bis zum Detail überlegt, einen klaren Plan hat und den dann auch umsetzt. Da tun wir uns noch ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein.
Lassen Sie mich das Thema der Prüfung und des Prüfungsmarkts aufgreifen. Wie Sie gesagt haben, also nachdem die Ziele gesetzt wurden, die Maßnahmen zur Zielerreichung und dann ein Bericht vorliegt, das muss ja auch von jemandem geprüft werden, damit das Ganze Hand und Fuß hat. Und da scheint es noch gröbere Probleme zu geben, nämlich in der Festlegung, wer das prüfen darf. Sie haben es angesprochen, ob eine Akkreditierung dafür vorliegt, ob der das nun prüfen darf, je nach nationalem Recht auch der wirklich geeignetste dafür ist. Das alles sind noch Fragen, die ein bisschen im Raum schweben. Können Sie uns die Problematik in diesem sensiblen Thema ein bisschen näher bringen?
Sehr gerne, Herr Lenobel, aber vielleicht können wir noch den Grundsatz miteinander bewegen, warum man das überhaupt prüfen muss. Warum kann man nicht einfach die Unternehmen unter Anführungszeichen in Ruhe lassen, die wissen eh, wie es richtig geht und die machen das dann schon. Da habe ich Ihnen vorher schon gesagt, wenn wir heute über die Finanzberichterstattung reden würden, würden Sie diese Frage wahrscheinlich gar nicht mehr stellen, weil es hat jeder verstanden, dass die Prüfung durch einen unabhängigen Dritten einen echten Mehrwert schafft. Warum? Weil Sie sich dann als Externer, als Stakeholder darauf verlassen können, dass diese Berichterstattung der Realität entspricht, dass sie halt ein getreues Abbild der finanziellen Performance dieses Unternehmens bietet. Und genau den gleichen Anspruch hat man jetzt auch bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und es wäre sehr naiv anzunehmen, dass das bei diesem anderen Thema dann anders sein sollte als bei der Finanzberichterstattung. Die sogenannte Freiwilligkeit, das ist ein gutes Konzept, setzt aber voraus, dass die Anreize so gesetzt sind, dass das dann auch umgesetzt wird. Und die allermeisten Unternehmen sind am sogenannten Shareholder Value orientiert. Und wenn der nicht eins zu eins korreliert halt mit dem ausgelobten Ziel, dann wird das nicht passieren, weil es ein Zielkonflikt bedeutet. Aber was möchte ich damit sagen? Die Freiwilligkeit ist zwar ein gutes Konzept, sie würde hier aber nicht erfolgreich sein, weil es lehrt einfach die Erfahrung, dass die freiwillig zu leistenden Themen nicht von allen Unternehmern in dem notwendigen Umfang dann umgesetzt werden. Das ist jetzt kein Vorwurf, das möchte ich nicht als Vorwurf verstanden wissen, sondern das ist ein zwingendes Resultat aus diesem Zielekonflikt, weil als Unternehmen sind sie halt dem Shareholder Value verpflichtet, völlig zu Recht. Und wenn es keine anderen Randbedingungen gibt, die sie zu etwas anderem zwingen, werden sie das immer ganz oben auf der Prioritätenliste haben müssen, weil das ist ihre Aufgabe, wenn sie ein Unternehmen lenken. Deswegen braucht es eben Richtlinien, ein Rahmenwerk. Es braucht aber auch die Kontrolle dessen, weil ein Rahmenwerk, das sie nicht kontrollieren, dass sie nicht überprüfen auf Einhaltung, wird etwas zahnlos sein, wird nicht funktionieren. Deswegen ist diese Prüfpflicht eine logische Konsequenz der Tatsache, dass jetzt die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf die gleiche Ebene gestellt wird wie die Finanzberichterstattung. Es ist mir wichtig, das nochmal zu betonen, damit man das nicht als irgendwie völlig unnütze Übung sieht, sondern wenn man das ernst nimmt, wenn das wirklich wichtig ist, wenn das wirklich das Ziel ist, dann ist es die eigentlich unausweichliche Konsequenz. Sie hatten vorher auch darüber gesprochen, ob das nicht vielleicht dann überbordend sein könnte, dass gerade kleine Unternehmen da vielleicht überfordert werden mit dieser neuen Aufgabe. Und das muss man ein bisschen differenziert sehen. Man muss nämlich unterscheiden zwischen der Erstellung des Berichts und dem, was Sie tun müssen, um überhaupt einen Bericht erstellen zu können. Die große Herausforderung, also aus unseren Gesprächen mit Kunden, ist nicht so sehr die Erstellung des Berichtes selbst, sondern die Sammlung der notwendigen Daten, um den Bericht erstellen zu können.
Ja, es geht ja nicht nur ums Inhaltliche, sondern auch prozesstechnisch, auch um die IT-Infrastruktur, um überhaupt fähig zu sein, also nicht nur die richtigen Daten zu bekommen, sondern sie auch adäquat zu verarbeiten. All das scheint mir ein Anlass der Überforderung zu sein für viele Unternehmen.
Ja, vor allem kleine Unternehmen sind da nicht gut darauf vorbereitet, weil das war bisher eben nicht notwendig. Muss aber dazu sagen, auch größere Unternehmen sind zu einem guten Teil nicht darauf vorbereitet, weil es eben eine neue Materie ist. Zumindest für viele Unternehmen ist das eine relativ neue Materie. Und die große Herausforderung ist eben die regelmäßige Sammlung der notwendigen Daten. Wir sprechen hier über mehr als 1000 verschiedene Datenpunkte, die zu erheben sind. Und das wird von vielen entsprechend unterschätzt. Und der Österreicher hat manchmal so ein bisschen die Angewohnheit, dass er die Dinge auf sich zukommen lässt. Da schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und das funktioniert halt nicht, weil wenn Sie das im Nachhinein machen müssen, das ist also eine unfassbare Arbeit, die große Schwierigkeiten macht. Und deswegen kann man eigentlich allen Unternehmen nur empfehlen, dass man dieses Thema proaktiv angeht und dass man sozusagen an die Wurzel geht. Und das ist eben das Sammeln der notwendigen Daten. Dazu muss ich halt mal ein Gerüst haben, was ich brauche, damit es dann den Nachhaltigkeitsbericht auch entsprechend füllen kann. Und dann muss ich schauen, dass ich diese Daten möglichst regelmäßig sammle. Und das ist etwas, das eben nicht alle machen, bedauerlicherweise, und das dann im Nachgang zu größeren Problemen führt. Also man kann hier nur appellieren an die Unternehmen, sich da damit proaktiv zu beschäftigen und das Thema Datensammlung nicht zu vergessen, zu vernachlässigen, weil im Nachgang ist es wirklich schwierig. Dann ist das eine enorme Arbeit, die man sich wesentlich erleichtern kann, wenn man eben proaktiv und regelmäßig diese Daten sammelt.
Jetzt waren ja die letzten Jahre wirtschaftlich schwierige Jahre aufgrund zahlreicher Krisen und es sieht auch nicht so aus, als würde es in kürzester Zeit besser werden. Das heißt, Unternehmen waren sehr damit beschäftigt, mit ihrem eigenen Überlebenskampf teilweise oder Änderung von Geschäftsmodellen aufgrund geänderter Rahmenbedingungen und taten sich vermutlich schwer, hier proaktiv zu handeln, sondern hinken der Materie eher nach. Es kommt dann auch diese immer wieder die Antwort, jetzt kämpfen wir mal ums Überleben, nachhaltig werden wir später. Dass das als Vision eigentlich vereint gehört, ist auch logisch. Aber haben Sie Verständnis dafür, dass nicht jedes Unternehmen in Österreich schon bereit ist dafür und wie lässt sich das ändern?
Also ich habe absolutes Verständnis dafür, dass man natürlich in Zeiten der fehlenden Konjunktur auch andere Sorgen hat. Das ist völlig klar. Möchte aber auf den Punkt zurückkommen, den ich vorher versucht habe, mit Ihnen herauszuarbeiten. Es geht hier nicht nur darum, die Probleme zu adressieren, sondern auch die Chancen. Und man sollte die Chancen nicht vergessen, weil ich denke, fast jeder würde mir recht geben, wenn ich behaupte, die Rahmenbedingungen haben sich stark geändert, sie ändern sich laufend, sie werden sich noch stärker ändern. Das wird einfach passieren. Ob man das jetzt für gut hält oder nicht für gut hält, ist völlig nebensächlich. Es wird passieren. Und dann ist es, glaube ich, für ein Unternehmen gesund und wichtig, darüber nachzudenken, was heißt das für mich? Und das ist ja ein Teil dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung, genau das zu überlegen für ein Unternehmen. Was bedeutet das für mich? Die Rahmenbedingungen ändern sich. Habe ich dann Risiko? Was bedeutet das Risiko für mich? Wie stelle ich mich dann darauf ein? Und welche Chancen habe ich auch aus diesen Veränderungen? Und ich glaube, das ist eine total gesunde Überlegung. Und man sollte auch mal versuchen, das Positive dann zu sehen und nicht nur eine mögliche zusätzliche bürokratische Belastung. Vielleicht darf ich das noch an der Stelle betonen. Wenn man das nur als lästige Fingerübung sieht, so das muss ich noch einen Bericht schreiben, dann wird es auch keinen Mehrwert stiften. Ja, dann wird das so sein. Ja, das ist dann eine self-fulfilling prophecy.
In Wahrheit muss die Berichterstattung das Ergebnis sein von einer echten, intrinsischen, motivierten Haltung und Handlung.
So ist es, weil es geht um eine Frage, die für jedes Unternehmen relevant ist, nämlich was bedeutet diese Veränderung, die hier passiert für mein Unternehmen? Welche Risiken habe ich daraus, aber welche Chancen ergeben sich auch daraus? Und insofern ist das gesund für ein Unternehmen, sich damit zu beschäftigen. Man muss es ja nicht übertreiben. Und ich denke, das ist auch wichtig. Es ist ja auch nicht verlangt, dass das jetzt ein 500-seitiges Kompendium wird, was Sie da machen. Wichtig ist, dass Sie sich mit diesen Fragen beschäftigen. Und ich glaube, die Beschäftigung mit diesen Fragen ist eigentlich gesund.
Wollen wir zu dem ganz essentiellen Thema der Prüfung und des Prüfungsmarktes nochmal im Detail kommen? Sensible Materie, wie wir schon gesagt haben. Da gibt es offensichtlich in den verschiedenen nationalen Umsetzungen noch nicht so eine Klarheit darüber, wer das prüfen soll, wie die Akkreditierung erreicht wird, wer am geeignetsten dafür ist. Wie sieht das in Österreich aus? Vielleicht im Vergleich auch zu Nachbarländern wie Deutschland, wie es
Ich würde sehr, sehr gerne darauf eingehen, Herr Lenobel. Zunächst einmal möchte ich den politischen Willen in Europa nochmal ganz klar machen. Also es steht in der Richtlinie ganz klar drin, dass der Markt zu öffnen ist, dass es also für Wirtschaftsprüfer und für unabhängige Dritte, für sogenannte Independent Assurance Services Providers, das sind also im Wesentlichen akkreditierte Konformitätsbewertungsstellen, möglich sein wird, diese Nachhaltigkeitsberichte zu prüfen. Das steht also explizit in der Richtlinie drin. Und was auch in der Richtlinie drin steht, ist, dass diese IASBs halt zumindest gleichwertige Qualitätsmechanismen haben müssen wie die Wirtschaftsprüfer. Also soweit der formulierte politische Willen. Und wie das jetzt umgesetzt wird in nationales Recht, das ist tatsächlich unterschiedlich, wird also von verschiedenen Staaten in Europa auch verschiedentlich gesehen. Es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die das genauso umsetzen, wie das der Gesetzgeber in Europa vorgesehen hat, also dass der Markt geöffnet wird. Und es gibt auch andere, die den Markt eben schließen und sagen, das sollen nur die Wirtschaftsprüfer machen. Und ich glaube, dass der Hintergrund mehrschichtig ist, aber dass einer der Hintergründe der ist, dass man eben davon ausgeht, wenn die Finanzberichterstattung und die Nachhaltigkeitsberichterstattung jetzt auf einer Ebene sind, in der Wichtigkeit, dann liegt es nahe, dass es auch dasselbe Markt macht, weil es sonst zu Redundanzen kommt. Das ist eines der Argumente, das man oft hört. Ich möchte aber an der Stelle gerne mit Ihnen teilen, es handelt sich inhaltlich um ein völlig anderes Thema. Es geht hier eben nicht um die Finanzberichterstattung eines Unternehmens, wo die Wirtschaftsprüfer also ohne jede Frage mehr als kompetent sind. Dafür gibt es den Wirtschaftsprüf, sondern es geht hier um einen Nachhaltigkeitsbericht. Und da braucht es inhaltlich auch andere Kompetenzen, Erfahrungen und auch Menschen, um so etwas machen zu können. Und der Wirtschaftsprüfer, wenn er das machen möchte, müsste dafür eben auch andere Personen mit anderen Kompetenzen und anderen Fähigkeiten einsetzen. Und die Konformitätsbewertungsstellen, wie auch unser Unternehmen eine wäre, beschäftigen sich mit den Themen ESG, vor allem in den Bereichen E, Environment und Social, seit Jahrzehnten intensiv damit. Wir machen das nämlich als Dienstleistung für unsere Kunden seit Jahren, haben also, wenn Sie so wollen, entsprechendes Domänen-Know-how. Wir wissen also, um was es dabei geht. Wenn Sie zum Beispiel Ihren CO2-Fußabdruck ermitteln wollen, dann ist das für uns nicht ein neues Thema, eine neue Materie, sondern wir machen das seit vielen Jahren, sind dafür auch akkreditiert, wissen also, wie das geht, wie man diese Daten nicht nur hebt, sondern auch entsprechend validiert und validiert. Und das darf man dabei, zumindest aus unserer Überzeugung aus, nicht vergessen. Oder wenn man es vielleicht zuspitzt, der Wirtschaftsprüfer ist mit den wirtschaftlichen Themen sehr, sehr gut vertraut, kennt also alles, was dafür notwendig ist, ist mit den prozessualen Themen gut vertraut, kennt auch verschiedene Abläufe, wie man eben sicherstellt, dass man eine Prüfung unabhängig durchführt. Das ist völlig unbestritten, wird auch nicht in Abrede gestellt. Aber inhaltlich ist er mit den Themen, um die es bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung geht, eben wenig vertraut. Um es vielleicht mit einem etwas plakativen Bild klarer zu machen, wenn Sie privat irgendwelche Elektroinstallationen brauchen, werden Sie auch nicht den Zuckerbäcker fragen, sondern Sie werden sich einen Elektroinstallationsfachbetrieb suchen dafür. Normalerweise würde ich davon ausgehen. Das ist vielleicht ein bisschen plakativ, aber es geht hier aus meiner Sicht um das Thema Domänen-Know-how. Und
da wäre der TÜV Austria ein Fachbetrieb in diesem Zusammenhang.
Selbstverständlich, aber es geht ja nicht nur um den TÜV Austria, es geht um die akkreditierten Konformitätsbewertungsstellen. Da gibt es ja viele und nicht nur den TÜV Austria. Die Akkreditierung ist nämlich genau das Qualitätsmerkmal, wo es darum geht, ob man das inhaltlich tatsächlich beherrscht, was man ja als Dienstleistung im Markt anbietet. Und das obliegt auch einer jährlichen staatlichen Prüfung. Also das ist nicht so etwas einmal ernannt und für immer autorisiert etwas zu tun, sondern da gibt es eben ein wirklich seit Jahrzehnten gut eingeführtes Qualitätssystem, nämlich die Akkreditierung, die nicht nur in Europa verwendet wird, sondern weltweit, die sicherstellt, dass die Dinge, die hier gemacht werden, auch kompetent und mit dem notwendigen inhaltlichen Tiefgang passieren. Also aus unserer Sicht ganz klar, zumindest gleichwertig wie das, was die Wirtschaftsprüfer machen und damit, wenn sie die Richtlinie lesen, ganz klar erfüllt. Und aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, akkreditierte Konformitätsbewertungsstellen hier nicht zu autorisieren, diese Nachhaltigkeitsberichte zu prüfen. Jetzt hatten Sie die Frage gestellt, wie das in Österreich ist. Also in Österreich gibt es einen Gesetzesentwurf. Wie die Umsetzung in nationales Recht auszusehen hat, in dem Gesetzesentwurf ist die Öffnung des Marktes vorgesehen, völlig richtigerweise. Es wird aber noch intensiv diskutiert und ist derzeit eben Teil der politischen Debatte. Zu hoffen wäre jedenfalls, dass die Gesetzgebung dem Vorschlag entsprechend folgen wird, weil die Europäische Kommission hat sich ja was dabei überlegt, genau diese Richtlinie zu erlassen. Man möchte eben, wie das in Europa üblich ist, möglichst freien Wettbewerb, weil freier Wettbewerb sorgt für ausreichend Angebot im Markt, sorgt für entsprechend adäquates Preisniveau, also Wettbewerb regelt immer auch das Preisniveau. Und gerade in einem Land wie Österreich, das eben von der Struktur der KMUs in hohem Maße entsprechend profitiert und abhängt, wäre es eben aus meiner Sicht ein fataler Fehler, wenn man den Wettbewerb einschränkt. Das führt nämlich typischerweise nicht zu reduzierten Preisen, sondern genau zum Gegenteil.
Also Sie wären ja eigentlich schon zufrieden, wenn das, was in der Richtlinie festgeschrieben ist, umgesetzt wird, nämlich die Öffnung des Marktes.
Selbstverständlich. Und interessanterweise ist es so, dass es in vielen Volkswirtschaften, auch außerhalb von Europa, genauso gemacht wird. Also in Europa haben Frankreich und Spanien sich schon festgelegt zum Beispiel. wenn Sie außerhalb von Europa schauen, weil diese Materie ist ja nicht nur für europäische Unternehmen interessant, sondern auch für alle, die nach Europa liefern. Deswegen ist das für alle ein Thema, es ist ein weltweites Thema. Volkswirtschaften wie China, Indien, USA, UK haben sich diesbezüglich auch schon festgelegt. Ja? Und da darf man davon ausgehen, die haben sich das wohl auch gut überlegt, warum man den Markt öffnet, nämlich genau aus den Marktmechanismen, die wir diskutiert haben und aus der Frage der Kompetenz in der Leistungserbringung. Und deswegen kann man eigentlich nur dafür plädieren, dass der politische Willen, der in der Richtlinie ganz klar zu identifizieren ist, dass der in Österreich auch Umsetzung findet.
Ja, dann kommen wir zu einem Ende unseres Gespräches. Ich versuche nochmal die wichtigsten Punkte oder Ihre Aussagen auf den Punkt zu bringen. Sie halten das für eine sehr lobenswerte Vision, die von Europa kommt. Bemerkenswert ist vor allem der politische Wille, die Nachhaltigkeit auf die gleiche Ebene zu stellen wie die Finanzgebarung. Das ist durchaus ein Wandel in der Sicht der Dinge. Was mir als Wesentlichstes erscheint, und das war auch Ihre Antwort auf die angesprochenen möglichen Probleme bei der Umsetzung Bürokratie, ist die positive Sicht der Dinge. Das heißt, das Ganze sie nicht nur als Problem zu adressieren, sondern auch herauszustreichen, dass jede Veränderung, wenn man sich hier stellt, ja auch eine große Chance bedeutet. Das heißt, nicht nur das Risiko zu sehen, sondern auch die Chance, das abzuwägen. Und mit dieser Geisteshaltung lassen sich vermeintliche Probleme dann auch besser umsetzen oder bewältigen, sagen wir so. Wir sind auch auf die Prüfung eingegangen. Ich habe schon gespürt, das ist ein schwieriges Thema, weil da gibt es unterschiedliche wirtschaftliche Interessen. Da ist Ihre Hoffnung nur als Zusammenfassung, dass der freie Wettbewerb gilt, dass der Markt geöffnet wird, dass das nicht nur Wirtschaftsprüfern vorbehalten wird, die finanziell gut vertraut sind mit den Unternehmen, sondern auch jene, die die Domäne der Nachhaltigkeit verstehen. Ich hoffe, ich habe das so richtig zusammengefasst. Abschließend an Sie die Frage, wobei ich die Antwort schon ein bisschen ahne, weil es ist ja nicht unser erster Podcast. Wie optimistisch blicken Sie in die nahe Zukunft, dass all das, was jetzt noch als problematisch von vielen Unternehmern wahrgenommen wird, als Chance erkannt wird?
Da müsste ich jetzt die Kristallkugel auspacken, Herr Lenoble, aber vielleicht darf ich das so formulieren. Ich sehe tatsächlich hier eine ganze Reihe von Opportunitäten und interessanterweise hören Sie das auch, also in der politischen Diskussion, gerade in Österreich immer wieder, dass diese Trends in Richtung Nachhaltigkeit gerade für die österreichische Wirtschaft auch Opportunitäten bietet. Woran liegt das? Österreich war immer ein Land der Ingenieure und wird hoffentlich eines bleiben. Also wenn Sie so wollen, wir haben ein hohes Maß an Erfindergeist, an Kreativität, an dem Vermögen, neue Lösungen auf den Weg zu bringen. Und genau das braucht es auch, damit man diese Opportunitäten adressieren kann. Insofern bin ich als gelernter Österreicher durchaus optimistisch, weil da sind wir einfach in Österreich gut darin, das zu tun. Und wenn man die Chancen sucht, dann findet man sie auch. Das ist vielleicht der allgemeine Ansatz. Und dann möchte ich gerne noch meinen Appell etwas wiederholen. Alle Unternehmen wären wirklich gut beraten, sich mit dem Thema proaktiv zu beschäftigen, vor allem mit dem Thema Datensammeln, weil das Datensammeln kann der größte Kummer werden. Also die Erstellung des Berichtes, wenn Sie so wollen, ist keine große Kunst. Das Sammeln der notwendigen Daten kann aber sehr mühsam sein. Und da gibt es auch gute Lösungen dafür, wie man das tun kann. Jetzt mache ich keine Werbung in eigener Sache. Selbstverständlich bieten wir als Unternehmen sowas auch an, aber da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Jedenfalls wichtig ist, dass man sich mit dem Thema möglichst proaktiv und vorab beschäftigt und nicht am Ende des Jahres dann sagt, so wie mache ich jetzt meinen Nachhaltigkeitsbericht, weil dann wird es fürchtig mühsam, als es sein müsste. Insofern proaktives Beschäftigen damit, ohne Angst davor zu haben, ist, glaube ich, der richtige Weg.
Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war der Pressepodcast zum Thema Bericht erstatten, Chancen nützen. Vielen Dank fürs Zuhören.